Und jetzt, liebe Hörer und Mörder, hier auf dem intellektuellen Popsender Ihres Vertrauens, die schönsten Leichen, die größten, brutalsten und sinnlosesten Morde und deren völlig unmoralische Feier als Kunstwerk durch den ansonsten ganz unverdächtigen Autor Andreas Ammer. Alles umrahmt von angemessen betörender Musik.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot.
Wie wär's, ganz gebildet, zum Beginn mit einem Motto?
Don't go out and do it.
Schrieb der da schon greise amerikanische Straßenphilosoph Johnny Cash auf eine Sammlung seiner schönsten Mörderballaden.
Hello, I'm Johnny Cash. I'm glad to see you folks. Thanks for coming to see our show. Jerry Hensley. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
Und noch im allerletzten Konzert seines Lebens, 2003, spielt der halbtote Sänger mit brechender Stimme jenen Song, der davon handelt, dass er, das Ich des Liedes, im Gefängnis sitze, weil er jemanden in Reno erschossen habe, einfach so, just to watch him die.
Worauf im Publikum jemand laut Yeah ruft.
Yeah?
Yeah.
Ein kleiner, ein feiner, ein bedeutsamer Moment. Denn im Fiktiven ist gut morden. Da kann die ganz und gar unziemliche Aussage, dass man getötet habe, nur um jemanden sterben zu sehen, verbunden mit betörender Musik, einen gewissen schönen Schauer hervorrufen.
Und dann kann dieser romantische Impuls sinnloser Gewalt mühelos in die weite Welt der Moral und der gewaltfreien Wertegemeinschaft hinausströmen.
Und ein Szenephilosoph wie der Franzose Georges Bataille durfte denken:
Die Übertretung ist keine Negation des Verbotes, sondern geht über das Verbot hinaus und vervollständigt es.
So wie der Tod, der Unnütze, das Leben, das Schöne vervollständigt und der Mord, der Böse, die Kunst, die Große.
Und doch wird der Jubel, die Feier des Mordes als Werk der Kunst natürlich
und zu Recht
gesellschaftlich gern angeprangert, verpönt, wenn es wirklich Tote gibt.
This is CNN Breaking News.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
There is a major incident in Lower Manhattan.
We just got a report in that there's been some sort of explosion at the World Trade Center in New York City.
Was im Falle eines Liedchens von Johnny Cash noch angeht, führt 2001 zur gesellschaftlichen Ächtung von Karl-Heinz Stockhausen. Der verdiente Avantgarde-Komponist des Helikopterquartetts feierte die Aeroplanen-Anschläge auf das World Trade Center, bei dem Tausende von Menschen ermordet wurden, auf einer Pressekonferenz als
das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos.
Also was da geschehen ist, ist natürlich, das müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen, das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat. Dass also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen könnten, dass Leute 10 Jahre üben, wie verrückt, total fanatisch, für ein Konzert. Und dann sterben. Das ist das größte Kunstwerk, was es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. Stellen Sie sich das doch vor. Das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts. also als Komponistin.
Aufschrei. Ein Skandal bis heute. Und in Zeiten galoppierender politischer Korrektheit vielleicht mehr denn je. Dabei war Stockhausen mit seiner Einschätzung gar nicht so allein. Ein Jahr später äußerte sich der reichste Künstler des Planeten Erde, der Brite Damien Hirst, ganz ähnlich über den größten Mord als größtes Kunstwerk.
The thing about 9/11 is that it's kind of an artwork in its own right. It was wicked, but it was devised in this way for this kind of impact. It was devised visually.
Er sagt, dass 9/11 ein Kunstwerk ganz eigener Art gewesen sei. Es war zwar böse, aber es sei ja für diese Art von Wirkung entworfen worden. Sehr visuell konstruiert, optisch geradezu atemberaubend. Die Terroristen hätten etwas erreicht, was niemand für möglich gehalten hätte. Sie hätten die Wahrnehmung verändert, was Künstler dauernd wollen.
Was solche Sätze so unerhört, fast unerträglich macht, ist, dass sie tote Menschen wirkungsästhetisch betrachten, sie als Teil eines Kunstwerks ansehen.
Kunst mit tödlichem Ausgang?
Sehr geehrte Damen und Herren dieses Kultursenders, Sie hören Töne aus einem abstürzenden Flugzeug, aufgezeichnet von der Blackbox. Der Absturz eines Flugzeuges als Hörspiel.
28 Mal restlichen Vergehen. Die Piloten haben den Notfall 100 Mal gewandt. Sie melden obendrein den Verlust des vierten Triebwerks.
Hey, das ist von mir.
Aber darf man das?
Wenn jemand das hörbar machen darf, dann ist das die Kunst. Den Ingenieuren wirft niemand vor, dass sie diese Aufnahmen so konservieren, dass sie einen Absturz überstehen.
Was aber, wenn der Mörder selbst seine Tat besingt?
Come all ye tender Christians, wherever you may be, and likewise pay attention from these few lines from me.
Charles Guiteau beispielsweise verübte 1881 ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten James A. Garfield.
Anders als von ihm erwartet, wurde er daraufhin nicht selbst zum Präsidenten gewählt, sondern zum Tod am Strang verurteilt. Auf dem Weg zum Galgen aber sang Guiteau ein selbstverfasstes Lied, das seine Mördertaten lobte, das Jahrhundert überdauert hat und auch einem gewissen Johnny Cash gefiel.
My name is Charles Guiteau, my name I'll never deny, to leave my aged parents to sorrow and to die. But little did I think, while in my youthful bloom, I'd be carried to the scaffold to meet my fatal doom.
Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Browning.
Dichtet umgekehrt der Nazischerge und spätere Präsident der Reichsschrifttumskammer Hans Joost über den Zusammenhang von Kunst und Pistole. Er stellt damit allerdings die Kunstgeschichte auf den Kopf.
Denn historisch war es umgekehrt. Immer wenn irgendwo in der Kultur eine Pistole abgefeuert wurde, war plötzlich mehr Kunst denn je.
Etwas kreieren, jetzt. Schönheit. Etwas, das mit einem selbst zu tun hat, mit der Gegenwart, mit Bomben. Und alles explodiert. Der Weltuntergang.
Sie hörten 7 Originalschüsse von Niki de Saint-Phalle auf die Leinwand von 1961.
Wir versichern, dass bei dieser Kunstproduktion niemand zu Schaden gekommen ist.
Und doch beliebt es der Vernunft, ihrer Grenzen zu gedenken.
Es beliebt der Vernunft, ihre Grenzen zu denken?
Es beliebt der Vernunft, über ihre Grenzen hinauszudenken.
Gern bis in die Unvernunft hinein.
Und dann greift die Vernunft sich an die Hüfte, sucht den Revolver, zielt und feuert los.
Gern auch mitten ins Gesicht einer Frau. Joan Folmer Adams hatte ein nettes, vielleicht etwas rundes Gesicht. Vielleicht war es auch von den vielen Drogen etwas aufgequollen. Hier Auf dem Foto von Allen Ginsberg sieht man sie in New York. Das war während des Krieges, so um 1942. Da war Joan gerade 19 Jahre alt.
Joan Vollmer lebte zu dieser Zeit in New York zusammen mit Eddie Parker, der späteren Ehefrau von Jack Kerouac.
Im Apartment der beiden trafen sich damals die zukünftigen Beats.
Der Jack, der Allen, der Ginsberg und vor allem der Bill.
Es gab Gespräche in der Nacht und Drogen im Überfluss. Joan fühlte sich zu einem der Dichter besonders hingezogen. Dieser, drogenabhängig wie sie selbst, war zwar homosexuell, trotzdem heirateten die beiden 1946. Sie wurden gar verhaftet, weil sie öffentlich Sex in einem Auto hatten und bekamen einen Sohn, der nach seinem Vater William Burroughs III. Genannt wurde. Weil die beiden mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt kamen, zogen sie nach dem Krieg nach Mexiko, wo sie eine als Baumwollfarm getarnte Marihuana-Plantage betrieben. Joan trank, in Ermangelung von Benzedrin, Tequila für 40 Cent den Liter. Bill zog durch die Kneipen und schleppte Jungs ab. Am Morgen des 6. September 1951, Bill war gerade von einer langen Reise mit einem seiner Jungs zurück, genehmigte sich Joan früh ein paar Schnäpse in der Bounty Bar. Bill traf sie etwas später in ihrer Wohnung im Stockwerk darüber.
Er hatte zwei Studenten dabei. Einer davon sein Liebhaber.
Manche sagen, Bill wollte den beiden aus Geldmangel eine seiner beiden Pistolen verkaufen. Manche sagen, der Waffennarr hätte bloß vor seinem Lover mit Schießkünsten protzen wollen. Jedenfalls bat er Joan zum Wilhelm Tell-Spiel. Sie stellte sich ein Wasserglas,
in anderen Versionen der Geschichte ein Schnapsglas,
auf den Kopf. William S. Burroughs,
der zukünftige Erneuerer des amerikanischen Romans und der Erfinder einer ganzen Generation,
griff sich eine Pistole, eine 380er, zielte wie der Schweizer Nationalheld auf das Glas auf dem Kopf seiner Ex-Geliebten.
Er zielte.
Sie sah ihn an.
Er schwankte.
Wahrscheinlich sah Joan ihm weiter in die Augen.
Burroughs schoss. Er verfehlte das Glas.
Und traf Joan Vollmer mit einer Kugel in den Schädel, den diese nicht mehr verließ. Sie starb mit 27 Jahren.
Das Glas blieb heil.
William S. Burroughs wurde zum Helden der amerikanischen Literatur.
Und damit schalten wir in einer kurzen Unterbrechung von den Beats hinüber zur Popmusik. 1965, 14 Jahre nach dem Mord von William Burroughs an seiner Frau, schreibt Sonny Bono für seine Frau Cher ein Lied mit Titel und Refrain. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Die Single, die mit einem Mord nicht das Geringste zu tun hat, verkauft sich zwar ein paar Millionen Mal, schafft es aber nicht bis zu einem Nummer-1-Hit.
William S. Burroughs gab in einer ersten Aussage nach dem Mord an, dass er nach Genuss einer Menge von Gin ein Schnapsglas auf dem Kopf seiner Frau platziert habe, das er bedauerlicherweise aus 2 Metern Entfernung verpasst und stattdessen die Stirn seiner Frau getroffen habe.
Auf Anraten seines Anwalts änderte Burroughs später die Aussage dahingehend, dass er betrunken seine Pistole untersucht habe, worauf sich versehentlich ein Schuss löste, der seine Frau traf.
Eine dieser Versionen ist natürlich falsch, die andere eine Lüge.
Oder ein Kunstwerk.
Mit der Falschaussage beginnt die Ästhetisierung dieses Mordes zur Urszene einer ganzen Kunstbewegung.
Zeitlebens hat Burroughs diesen einen Moment als Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit bezeichnet und immer wieder davon erzählt.
Er schreibt, er sei zu dem entsetzlichen Schluss gekommen, dass er ohne Joans Tod kein Schriftsteller geworden wäre. Erst ihr Tod brachte ihn in Kontakt mit einem Eindringling, dem bösen Geist, und führte zu einem lebenslangen Kampf, aus dem es keinen anderen Ausweg gab als das Schreiben.
Nach 13 Tagen in einem mexikanischen Gefängnis kam William S. Burroughs frei. Seine Familie hatte ihn für $20.000 freigekauft. Die mexikanische Polizei sprach von einem Unfall, Die Weltliteratur wartete darauf, von einem Revolverhelden revolutioniert zu werden.
Eine der schönsten Coverversionen von Bang Bang, You Shot Me Down stammt von der in Kairo geborenen italienischen Sängerin Yolanda Cristina Gigliotti. Künstlername Dalida.
Mi ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Bang bang.
Dalida brachte sich mit einer Überdosis Schlaftabletten um. Im Jahr, als sie Bang Bang aufnahm, hatte sie auf dem Sanremo Festival auch das Lied Ciao Amore Ciao ihres Freundes Luigi Tenco vorgetragen, das jedoch den Wettbewerb nicht gewann, worauf sich Luigi Tenco aus Protest gegen die Juryentscheidung eine Kugel in den Kopf schoss.
Es gibt Zweifel an der Selbstmordversion, da die Schusswunde im Kopf von Luigi Tenco nicht von seiner eigenen Walter PPK 765 stammen soll, die obendrein in seinem Auto lag.
Schluss mit dem ganzen Pop,
fordert ein überforderter Redakteur. Lasst uns also Literaturwissenschaft betreiben.
Literaturhistorisch ist die Sache klar. Erst in dem Moment, in dem die Literatur beginnt, das Verbrechen zu beschreiben, beginnt überhaupt erst Literatur. Also das, was wir bis heute in Buchhandlungen kaufen können.
So wie Burroughs angesichts seines Verbrechens das Schreiben lernt, hat es auch die Menschheit gemacht. Was bisher geschah? Der große Vatermord des Ödipus, all die blutrünstigen Tragödien der Griechen, die Gemetzel des Nibelungenliedes und die Killerkönige Shakespeares sagen uns, Morde und Verbrechen gehören zum Urgrund des Erzählens.
Rule of four, rule of nine, find yourself washed up in paradise. Like before, you didn't mind. Someone else was stuck in paradise. Every day. What a nice day for a murder.
Zwar gab es zuvor schon Morde, aber noch keine Literatur. Geschweige denn Worte dafür.
Nicht einmal die Römer, eigentlich großartige Meuchler, besaßen ein Wort für den Mord. Der Vorgang wurde schlicht interfectus est genannt. Die Wendung murdatus est, dem das Wort Mord entstammt, kommt erst im mittelalterlichen Kirchenlatein auf.
Dem entspricht, dass auch das deutsche Wort Mord erst im Mittelhochdeutschen entspringt und noch keine 1000 Jahre alt ist.
In Deutschland entsteht Literatur, wie wir sie kennen, dann erst zur Zeit der Klassik. Also irgendwann nach der Aufklärung in den aufregenden Jahren um die Französische Revolution. Ziemlich exakt vor der Jahrhundertwende von 1800.
Auftritt unseres Autors als Literaturwissenschaftler mit steiler These.
Die Beschreibung des Mordens ist der Beginn der Literatur.
Er behauptet, bevor Geschriebenes überhaupt zur Literatur wird, bevor Literatur um 1800 in der deutschen Klassik als eine richtige Kunstform überhaupt entsteht, werden bereits Erzählungen von Mord, Totschlag und Verbrechen aufgeschrieben.
Beweis.
In Frankreich erscheint die erste größere Sammlung von Verbrechergeschichten, der berühmte Peter Wall, bereits 1747. Da hat die französische Literatur ihre Klassik hinter sich.
Also hat der Autor mit seiner These nur recht, wenn es um Deutschland geht.
Papalapap.
Im Jahr, bevor Goethe mit 25 seinen Werther schrieb, erschienen auch in Deutschland Bücher wie die englischen Diebes- und Mordgeschichten.
Als Goethes Faust 1790 als Fragment erschien und er damit die deutsche Klassik langsam einläutete, wurde parallel die Verschriftung der Verbrechensgeschichten auch in Deutschland heimisch. Das Verbrechen war in der Aufklärung zunehmend zum Text geworden.
Bitte die Bibliographie.
Karl Philipp Moritz, Gnoti Seauton oder Magazin der Erfahrungsseelenkunde als ein Magazin für Gelehrte und Ungelehrte. 10 Bände, Berlin 1783 bis 1793.
Das als Quelle bereits, Zitat,
die Geschichte der Missetäter und Selbstmörder
erzählt. Weiterhin?
C. George Wilder, Biografien hingerichteter Personen, die sich durch ihre hohe Würde, Gelehrsamkeit Verbrechen, Unschuld oder Martern auszeichneten, aus den besten Schriften gesammelt, drei Bände, Nürnberg 1790.
Sowie?
Johann Gottlieb Stieler, Archiv merkwürdiger Aktenstücke, sonderbarer Rechtshändel, seltener Rechtsfragen und nicht alltäglicher Anekdoten. Zwei Bände, Leipzig 1794.
Herausragend unter all diesen Unternehmungen ist, ziemlich genau zum Beginn der deutschen Klassik, die deutsche Ausgabe des französischen Peter Wall durch niemand geringeren als den deutschesten aller Dichter Friedrich Schiller. Er beschreibt im Vorwort zu dieser Sammlung der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Peter Wall genau, wie aus Verbrechen Kunst entsteht. O-Ton 1792.
Man findet in demselben eine Auswahl gerichtlicher Fälle, welche sich an Interesse der Handlung, an künstlicher Verwicklung und Mannigfaltigkeit der Gegenstände bis zum Roman erheben und dabei noch den Vorzug der historischen Wahrheit voraushaben. Das geheime Spiel der Leidenschaft entfaltet sich hier vor unseren Augen. Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben dem Auge des Beobachters verstecken, treten bei solchen Anlässen, wo Leben, Freiheit und Eigentum auf dem Spiel steht, sichtbarer hervor und...
And bang, I am dead.
Schiller begründet seine Empfehlung damit, dass, bis das Publikum bereit wäre, das Wahre, Schöne und Gute ohne fremden Zusatz für sich selbst lieb zu gewinnen, es besser wäre, es bilde sich an Mordgeschichten, statt weiterhin nur Schundliteratur zu lesen.
Eine deutsche Fassung von Bang Bang, You Shot Me Down ist mir leider, leider nicht bekannt. Vielleicht, weil die deutsche Übersetzung Peng Peng dann doch zu komikhaft klingen würde? Allerdings gibt es eine chinesische Coverversion. Sie stammt von Betty Chung. Bang, bang.
Anders als Schiller, der mit seinem Roman Verbrecher aus verlorener Ehre bald darauf selbst die Urkriminalgeschichte der deutschen Literatur verfassen wird, hat Goethe,
in dessen Faust immerhin der arme Valentin ermordet wird,
lieber Künstlerromane geschrieben. In der Urfassung des klassischsten aller Romane, Wilhelm Meisters Lehrjahre, wird allerdings exakt der Punkt beschrieben, wo die Literatur sowohl das Töten als auch die öffentliche zur Schaustellung des Todes, die Hinrichtung, überflüssig macht.
O-Ton 1782, Wilhelm Meisters theatralische Sendung, zweites Buch, fünftes Kapitel, philosophische Gedanken.
Wie viele Tausende werden unwiderstehlich nach einer Exekution, die sie verabscheuen, hingerissen? Wie ängstet sich die Brust der Menge für den Übeltäter? Und wie viele würden unbefriedigt nach Hause gehen, wenn er begnadigt würde und ihm der Kopf sitzen bliebe? Das sprudelnde Blut, das den bleichen Nacken des Schuldigen färbt, besprengt die Einbildungskraft der Zuschauer mit unauslöschlichen Flecken. Schauernd, lüstern, blickt die Seele wieder nach Jahren zu dem Gerüste hinauf, lässt alle fürchterlichen Umstände wieder vor sich erscheinen und scheut es sich selbst zu gestehen, dass sie sich an dem grässlichen Schauspiele weidet.
Achtung, jetzt kommt es.
Viel willkommener sind jene Exekutionen, welche der Dichter veranstaltet.
Anders ausgedrückt, wenn der Dichter die Rolle des Henkers übernommen hat und vom Sprudeln des Blutes eindrücklich erzählt, ist die Dichtung am Ziel.
Und genau in diesem Moment ist die deutsche Klassik vollendet, was zu beweisen war.
Und Hinrichtungen, wie Goethe als Minister selbst noch eine befahl, sind fortan unnötig.
Die Literatur aber ist, auch wenn sie etwas anderes behauptet, seitdem im Innersten nichts anderes als die künstlerische Fassung von Mord, Bluttat oder Exekution. Entlang der historischen Linie von Schiller und E.T.A. Hoffmann über Edgar Allan Poe und Baudelaire bis hin zu Conan Doyle und zum 1022. Tatort sind die Geschichten des Mordes die idealen Geschichten mit einem Anfang.
Dem Mord.
Und einem logischen Ende.
Der Aufklärung.
Die Literatur aber hat während dieser Geschichte die Funktion der moralischen Disziplinierung des Publikums übernommen, wie sie früher der Galgen oder das Beil des Scharfrichters innehatte.
Exakt in dem Moment, in dem Schauerromane auftauchen, verschwinden die Schafotts. Bang,
bang. Hello, I'm Johnny Cash.
Yeah.
Es dauert nach Schiller genau ein Vierteljahrhundert, bis Hinrichtungen unnötig werden. 1808 veröffentlicht der deutsche Jurist Paul Anselm Feuerbach eine Sammlung merkwürdiger Kriminalrechtsfälle. 1828 folgt seine epochemachende, aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen, die, laut der Literaturwissenschaft,
sowohl der Ursprung moderner Rechtsgeschichte als auch des deutschen Krimis sind.
Feuerbach weiß genau, dass, wenn der Mord zur Kunst geworden ist, der Staat Mäßigung bei der Strafe zeigen kann. Als juristische Konsequenz der Geschichte, Andreas Bixel, der Mädchenschlechter, heißt es beim spätromantischen Juristen:
Die bloße Erzählung dieser Verbrechen reichte hin zur Begründung des Antrags auf Vollziehung des über ihren Urheber.
Urheber.
Auf Vollziehung des über ihren Urheber ausgesprochenen Todesurteils. Es wurde jedoch die anerkannte Strafe des Rades in die einfache Strafe der Enthauptung verwandelt.
Der Text richtet quasi seinen Urheber hin. Zitiert mal bitte aus meiner Doktorarbeit, Horographie, hier Seite 352.
Von der Reduplikation der Verbrechensgräuel kann der Staat absehen, wenn sie erzählerisch bewahrt sind und in Archiven verzeichnet sind. Vor den Juristen entdecken die professionellen Schreiberlinge den Reiz und die Gewalt der Vertextungen von Verbrechen, diese aber haben das Verfahren der kriminologischen Archivierung aus deren Akten gezogen. Wenn Menschen in den Speicher der Schrift eingegangen sind, ist der Rest nur noch Textverarbeitung.
Okay, das reicht.
Ich habe kein Wort verstanden, aber im Hintergrund hörten Sie die Hippie-Band Vanilla Fudge beim Versuch, aus dem minutenlangen Intro zu ihrer Fassung des Chair-Hits Bang Bang You Shot Me Down hin zum eigentlichen Song zu finden.
Aber überraschend ist doch, dass sich der brave deutsche Rechtsgelehrte Anselm Feuerbach thematisch mit dem opiumessenden, dekadenten Schotten Thomas de Quincey trifft, der zeitgleich mit Feuerbach 1827 in England seinen Essay veröffentlicht, Der Mord als schöne Kunst betrachtet.
Endlich wird er erwähnt.
Der zu den Werken gehört, die mehr durch ihren zur Redewendung gewordenen Titel als durch ihren Inhalt bekannt sind.
I was five, you were six, we rode on horses made of steel. She wore black and I wore white.
I always let open the bad man back.
Wir fassen zusammen.
Um 1800 wird erst das Verbrechen und damit der ganze Mensch zum Text. So entsteht überhaupt erst Literatur.
Einen Vorteil hat das Ganze.
Über Texte kann man nach der Verschriftlichung urteilen, ihn hinrichten oder begnadigen. Und wenn der Mensch und seine Übertretungen, sein Morden und Verbrechen Text und Kunst geworden sind,
dann ist der Rest Textverarbeitung.
Die Geburt der Erzählkunst aus dem Geist der Exekution, die selbst fortan nicht mehr nötig ist.
Five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang.
Schon 1966 coverte die brave Nancy, die Tochter des großen Mafia-Günstlings Frank Sinatra, mit ihrem zarten Stimmchen und rollenden Augen Bang, bang, you shot me down. Zum Ereignis wurde dieses Lied erst durch Quentin Tarantino, der es 2003 als Titelsong für sein Rache-Schlachter-Epos Kill Bill verwendete, in dem Uma Thurman nacheinander all ihre zahlreichen Gegner mit einem Schwert enthauptet.
He would always laugh and say, remember when we used to play, bang, bang, I shot you down, bang, bang.
Fußnote: oder wie der Aufklärer Lichtenberg eine Exekution beschrieben hat.
Denn wenn Groß AB die Messerschneide ist und der Hals liegt in dem Ausschnitt Groß CD, so treffen alle die Punkte der Schneide Klein ABC, den Hals, aber Klein A früher als Klein B und Klein B früher und an anderen Stellen als Klein C. Nach der Operation liegt die Schneide bei Klein XX und der Kopf ist also wirklich abgeschnitten worden.
Nutzlose Fußnote zur letzten Fußnote.
Eine der brutalsten Hinrichtungen der bürgerlichen Welt war die Vierteilung des Damiens 1757 in Paris. Sie dauerte mehrere Stunden und 6 Pferde waren dazu nötig, den Delinquenten auseinanderzureißen. Casanova liefert im 5. Band seiner Lebenserinnerungen die mit Sicherheit wollüstigste Beschreibung dieses öffentlichen Mordes. Ein Freund schob während der Hinrichtung einer jungen Dame, die dem Schauspiel aus einem Fenster folgte, den Rock von hinten hoch und drang in sie ein. Derart kopulierend verharrten beide stundenlang.
Halt, Moment. Das hat jetzt mit dem Thema endgültig nichts mehr zu tun. Hier soll es um Mord als Kunst gehen und nicht um Sex bei Hinrichtungen.
Naja, aber das hängt doch alles zusammen.
Es geht um den Mord als schöne Kunst, bitte sehr.
Schon 1590 rät der italienische Kunsttheoretiker Giovanni Paolo Lomazzo den Malern, den Hinrichtungen beizuwohnen, um die Bewegung der Augen im Moment des Todes zu studieren.
Dann nehmen wir doch mal dieses hübsche Bild hier.
Das Gemälde zeigt einen Mord, ein Schwert, dieses in der Hand einer Frau und obendrein einen fast vom Körper des Mannes abgetrennten Kopf. Zwischen Kopf und Schwert spritzt das Blut schon und schön.
Die Szene lässt an Drastik nichts zu wünschen übrig.
Die Mörderin hat den durchaus stattlichen Mann im Schlaf überrascht. Wir wissen, bei einem gemeinsamen Mahl hat er, auch berauscht vom Anblick der schönen Witwe, die ihn schon 4 Tage lang in seinem Zelt besucht, dem Alkohol zugesprochen wie noch nie in seinem Leben. Nach 4 Tagen hatte diese betörende Frau mit dem halbdurchsichtigen Kleid, unter dem man die Brüste erahnt,
die Bibel weiß, Judith, Buch 8, Vers 7.
Sie hatte eine schöne Gestalt und ein blühendes Aussehen.
Dem Mann, einem General der feindlichen Armee, endlich alles und für alle Zeit versprochen.
Alles, was ihm lieb ist, das will ich von Herzen gerne tun, all mein Leben lang.
Selbst das Heilige Buch wird angesichts dieser Situation etwas von Testosteron durchflutet und verrät:
Da wallte dem Holofernes sein Herz, denn er war entzündet mit Begierde nach ihr. Und Judith, so heißt die schöne Witwe mit dem Schwert in der Hand in der Bibel, antwortet dem Manne verheißungsvoll:
Ja, Herr, ich will fröhlich sein, denn ich bin mein Leben lang so hoch nicht geehrt worden.
Und Holofernes,
erzählt die Bibel weiter,
war fröhlich mit ihr und trank so viel, wie er nie getrunken hatte sein Leben lang.
Er schläft nach vollzogener Fröhlichkeit auf seinem Bett ein.
Judith aber
trat zu der Säule oben am Bett und langte das Schwert, das daran hing, und zog es aus und ergriff ihn beim Schopf. Und sie hieb zweimal in den Hals mit aller Macht und schnitt ihm den Kopf ab. Danach wälzte sie den Leib aus dem Bett.
Ja, wir lesen immer noch brav die Bibel.
Danach ging sie heraus und gab das Haupt des Holofernes ihrer Magd und hieß sie es in ihren Sack stoßen.
Das apokryphe Buch Judith galt schon früh nicht als historische Wahrheit, sondern als schön erzählte heilige Fiktion. Es bedurfte der Künstler, um die Erzählung von der schönen, postkoital todbringenden Frau mit dem Schwert in der einen und dem Kopf des brünstigen Mannes in der anderen Hand zum Kunstwerk zu machen.
Jahrhundertelang wurde Judith nach der Tat gemalt, den abgeschnittenen Kopf triumphierend in der Hand. Es brauchte den später selbst zum Mörder gewordenen Maler Caravaggio, um 1599 zum ersten Mal den Moment des Mordes und des Todes zum Sujet der Kunst zu machen.
Judith führt auf dem Bild des Mördermalers mit der rechten Hand das orientalische Schwert, das den männlichen Hals erst halb durchtrennt hat, den zweiten Schlag also noch vor sich hat. Obwohl das männliche Blut aus der Schlagader spritzt, ist aus den verblüfften Zügen des Mannes das Leben schon fast ganz gewichen. Aber in den brechenden, weit aufgerissenen Augen sehen wir, in postkoitaler Todesangst, die Überraschung über das Schwert in seinem Hals. Die Faust hingegen ist voller Leben noch zur Gegenwehr geballt.
Im Gesicht der Judith erkennen wir noch die Scheu vor der eigenen Tat. Fast ungläubig sieht sie ihrer rechten Hand beim Mord zu. Die linke zerrt am Kopf des schreienden Mannes,
der wahrscheinlich Caravaggio selbst ist.
Bang, bang. All right, I think y'all ready this time. Bang, bang.
You hit the ground, bang, bang.
Y'all know what I come here for.
Bang, bang.
Call me the Apache King.
1994 schoss sich der 12-jährige Lil Wayne, der damals schon unter Vertrag bei seinem Ziehvater Birdman stand, versehentlich selbst in die Brust. Der Ziehvater ging dafür 6 Monate ins Gefängnis. Lil Wayne, der in seinem Tourbus gern einen geladenen Revolver mitführte, hat seine Karriere als Rapper inzwischen beendet. Nicht ohne noch einmal Bang Bang zu remixen.
Herr Stockhausen, gibt es keinen Unterschied zwischen Kunstwerk und Verbrechen?
Es gibt keinen Unterschied zwischen Kunstwerk und Verbrechen.
Vielleicht, aber natürlich. Der Verbrecher ist es deshalb, das wissen Sie ja, weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert gekommen. Das ist klar. Und es hat Ihnen noch niemand angekündigt, ihr könntet dabei draufgehen. Ich auch nicht. Also es ist in der Kunst nicht so schlimm. Aber was da geistig geschehen ist, dieser Sprung aus der Sicherheit, aus dem Selbstverständlichen, aus dem Leben, das passiert ja manchmal so poco a poco auch in der Kunst. Oder sie ist nichts.
Nichts.
Yeah?
Ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord.
Wir kommen zum 21. November 1811.
Es ist der Tag, an dem ein Künstler den Tod nicht nur als Kunst darstellt, sondern ihn wie ein Werk der Kunst begeht.
Die Deutschen begehen den 21.11. in 10-Jahres-Abständen als feierlichen Tag. An diesem Tag im Jahre 1811 starb einer der größten Künstler deutscher Sprache. Ein Mörder. Einer, der einen Mord als Kunstwerk geplant und durchgeführt hatte.
Der Künstler, ursprünglich ein Schriftsteller, tötete eine junge Frau, 31 Jahre, verheiratet, Mutter einer Tochter. Man fand sie zusammen mit ihrem Mörder
in einer kleinen Grube, welche ungefähr 1 Fuß tief ist und 3 Fuß im Durchmesser hat. Mit dem Gesicht gegeneinander über, Fuß zwischen Fuß sitzend, ihre Oberkörper jedoch rückwärts übergelegt, die Mannsperson mit einem braun tuchenen Überrock, weißer Batist-Musselinweste, grauen tuchenen Hosen und runden Schlappstiefeln bekleidet, das Gesicht um den Mund herum jedoch nur wenig mit Blut beschmutzt.
Die Mannesperson saß in einer fast knienden Stellung vor ihr und hatte den Kopf zur linken Seite auf eine Pistole gestützt, deren Mündung gegen den Mund stand und welche er in Händen hielt.
Die Frauensperson aber in einem weißen Batistkleide, blautuchenen feinen Überrock und weißen Glacé-Handschuhen bekleidet und mit einem blutigen Fleck von der Größe eines Talers unter der linken Brust auf dem Kleide, welches an dieser Stelle auch verbrannt zu sein schien.
Der Herr saß ihr gegenüber, jedoch so, als wenn er in die Knie gesunken oder vor der Dame niedergekniet wäre.
Die Literaturwissenschaft hat herausgefunden, dass dieses Arrangement toter Körper alles andere als zufällig war.
Der Mörder wollte womöglich ein zeitgenössisches Bild nachstellen, das die heilige Magdalena darstellt, die von 2 Engeln gen Himmel getragen wird. Das hatte er in einer Kirche gesehen.
Lange schon hatte der lebensmüde Dichter Heinrich von Kleist nach einer Frau gesucht, die sich bereit erklären sollte, mit ihm gemeinsam zu sterben oder vielmehr sich von ihm ermorden zu lassen. Ein bloßer Selbstmord wäre ihm zu profan erschienen. Es gehörte schon ein Mord dazu.
Heinrich von Kleist fand sein Opfer in der schwer kranken Henriette Vogel, die sich wünschte, von ihm umgebracht zu werden. Der Dichter und die Frau hatten die Nacht zum 21.11. durchgemacht. Kunstvolle Abschiedsbriefe, die in die Weltliteratur eingehen sollten, an ihre Liebsten geschrieben und sich am Morgen Kaffee mit Rum auf eigens herangeschleppten Tisch und Stühlen am kleinen Wannsee servieren lassen. Kleist hatte 3 Pistolen dabei. In einer Grube unweit des Kaffeetisches schoss der verarmte Adlige Heinrich von Kleist Henriette Vogel direkt ins Herz. Die Tagelöhnerin, die kurz vorher den beiden Kaffee gebracht hatte, ging nach dem ersten Schuss angeblich genau 50 Schritte weiter. Dann fiel ein zweiter Schuss, mit dem sich der Dichter in den Mund, das Organ der Sprache, schoss.
50 Schritte, wohl 2 Minuten lang, blieben dem Mörder Kleist, sein Werk zu arrangieren. Vielleicht gar es zu bewundern. Hat er an seiner Tat gezweifelt? War er immer noch so euphorisch wie den ganzen Tag zuvor? War er zufrieden? Er, der Künstler, der von einem gelungenen Gemälde geschrieben hatte, es sei, als ob jemandem die Augenlider weggeschnitten worden seien?
Bumm! Das ist das größte Kunstwerk überhaupt, was passiert. Stellen Sie sich mal vor, ich könnte jetzt ein Kunstwerk schaffen und Sie wären alle nicht nur erstaunt, sondern Sie würden also auf der Stelle umfallen. Sie wären tot und würden wiedergeboren, weil Sie Ihr Bewusstsein verlieren, weil es einfach zu wahnsinnig ist. Manche Künstler versuchen doch, über die Grenze des überhaupt Denkbaren und Möglichen zu gehen, damit wir wach werden, damit wir für eine andere Welt so uns öffnen.
Oder wie Oscar Wilde das ausdrückte,
in Feder, Pinsel und Gift, zuerst erschienen 1889.
Es gibt keine wesentliche Inkongruenz zwischen Verbrechen und Kultur. Wir können nicht unsere Geschichte umschreiben, damit unsere moralische Empfindung, wie die Welt sein sollte, befriedigt wird.
Das klingt sehr britisch.
Bin ich dran? So. In Britannien hatte sich der Ex-Kinderstar Petula Clark an den Song Bang Bang gewagt, als wäre der Song eine Bewerbung zum Bond Girl.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. And he wore black and I wore white. And he would always win the fight. Bang Bang.
Es war dem Opiumesser und Satiriker De Quincey vorbehalten, 20 Jahre nach Kleist die unaussprechliche Konkordanz zwischen dem schöpferischen Akt und der mörderischen Tat zu Ende zu denken. Sein Argument? Wenn der Mord schon Literatur geworden ist, muss der Mord und nicht nur die Literatur über ihn sich einem ästhetischen Urteil unterwerfen lassen. De Quincey erfindet dafür eine furchterregende Gesellschaft.
In London existiert eine Gesellschaft von abscheulicher Natur. Man mag sie ihrer Tendenz nach eine Gesellschaft zur Förderung des Mordes nennen. Die Mitglieder bekennen sich zu ihrem Interesse am Totschlag, wollen Amateure und Dilettanten in den verschiedenen Arten des Blutvergießens, kurz Mordliebhaber, sein. Jede einschlägige Gräueltat, die von den Polizeiberichten Europas ans Licht gebracht wird, besprechen und kritisieren sie wie etwa ein Bild, eine Skulptur oder ein anderes Kunstwerk.
In dieser Gesellschaft wird der zentrale Vortrag über das hier anstehende Thema gehalten, der einerseits moralisch verwerflich, andererseits, wie wir gehört haben, schon längst praktizierter Brauch ist. De Quincey beginnt historisch.
Der erste Mord ist uns wohl bekannt. Als Erfinder des Mordes und Begründer jener muss Cain ein Genie ersten Ranges gewesen sein. Man darf nicht vergessen, dass die Kunst selbst noch in den Kinderschuhen steckte und muss diese Tatsache bei einer Kritik jener ersten Kunsterzeugnisse stets in Betracht ziehen. Und deshalb ist es auch keine Herabsetzung, wenn ich von Cain behaupte, dass seine Technik nur so lala gewesen ist.
Los, wir überprüfen das mal.
Es steht geschrieben:
Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Cain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Und sie fuhr fort und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Cain aber ward ein Ackermann. Es begab sich nach etlicher Zeit, dass Cain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.
Viel mehr steht da nicht.
Immerhin aber ist dem Gott, der diese Zeilen diktiert, die Szene so wichtig, dass er sie nicht nur den Christen, sondern auch den Mohammedanern offenbart. Dort liest sie sich in der 5. Sure, ohne Nennung von Namen, so.
Der sagte, ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Ich fürchte Allah, den Herrn der gesamten Schöpfung. Ich will, dass du meine und deine Sünde auf dich lädst und so einer von den Insassen des Höllenfeuers sein wirst. Das ist der Lohn der Ungerechten. Doch machte ihn seine Seele willig, seinen Bruder zu töten. Und so tötete er ihn.
Eine arabische Version von Bang Bang, You Shot Me Down ist mir leider nicht bekannt. Was aber an der Rolle der Frau in diesem Song liegen könnte. Wir müssen deshalb an dieser Stelle, auf halber Strecke, mit der maskulin-serbischen Fassung von Dorde Marjanovic Vorlieb nehmen. Bang Bang!
Deca još smo bili mi i zajedno se igrali, jedno drugo jurili i goneći se pucali. Bang, bang, uzvikuješ bang, bang, dovikuje bang, bang, odjekuje bang, bang, ko sad da čujem to.
Kain schlug ihn tot. Christlich.
Oder?
Und so tötete er ihn. Islamisch.
Mehr steht da nicht geschrieben. Keine Wunde, keine Mordwaffe, immerhin ein halbwegs plausibles Motiv. Fehlende göttliche Zuwendung. Sozusagen die Minimalversion des Mordes. Das schwarze Quadrat. Der Malevich unter den Krimis.
De Quincey bemerkt, dass es ein paar Jahrhunderte menschlicher Erfindungsgabe brauchte, um aus diesem Urmord ein Gemälde zu zaubern. Das gelang erst John Milton, dem Schöpfer der englischen Literatur, in seinem Epos Paradise Lost im 11. Gesang, wo er die biblische Szene um Waffe und Wunde ergänzt.
Worüber jener innerlich ergrimmt und mit dem Hirten hadernd einen Stein auf dessen Zwerchfell warf, sodass der Schlag das Leben endete. Der andere fiel und seufzte todesbleich der Seele Hauch mit Blutesströmen aus.
De Quincey bemerkt genießerisch.
Eine sehr glückliche Ergänzung. Denn ohne diesen belebenden, warmen, blutvollen Farbton hätte der Vorgang bei einer so primitiven Tatwaffe gar zu sehr nach nacktem Urmenschentum ausgesehen.
Der Rest ist Krimi und bekannt. Edgar Allan Poe erfindet die Kriminalgeschichte, Arthur Conan Doyle perfektioniert sie.
Die Grenzen zwischen Fiktion und Verbrechen verschwinden. Reicht mir einen Revolver.
Mareva Galanter ist ehemalige Miss Tahiti und Miss Frankreich. Eine Zeit lang teilte sie ihr Stimmchen mit der Gruppe Nouvelle Vague, die ehemalige Punklieder als Easy Listening Perlen umcoverte.
Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes, aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur.
Sie ist der Beweis, dass ein gutes Lied einfach nicht umzubringen ist. Und der Hinweis darauf, dass wir uns zur abschließenden Entdeckung der Moderne nach Frankreich begeben.
Ende des Jahres 2016 wurde ein fein ziselierter Revolver für $434.500 versteigert, der, wenn er nur ein klein wenig zielsicherer gewesen wäre, die Literaturgeschichte verändert hätte.
Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1873. Der französische Dichter Paul Verlaine und der 10 Jahre jüngere Arthur Rimbaud, der noch keine 20 ist, durchleben eine leidenschaftliche Affäre. Rimbaud behauptet zwar, Liebe existiert nicht.
Liebst du mich? Ja, liebst du mich?
Soll er seinen Freund gefragt haben.
Dann lege deine Hand auf den Tisch.
Verlaine tut das.
Rimbaud sticht darauf Verlaine mit einem Messer durch die Hand und triumphiert.
Das Unerträgliche ist, dass nichts unerträglich ist.
Musik.
Dichter trennen, sie versöhnen sich, sie reisen, trennen und versöhnen sich. Verlaine entdeckt in der verbotenen Beziehung seine künstlerische Freiheit wieder, misshandelt seine Frau, verlässt diese.
Und wann fällt endlich der Schuss?
Es sind, wie bei Kleist, zwei. Sie fallen am 10. Juli 1873 in Brüssel. Danach sieht die französische Literatur anders aus. Nach einem Streit in einem Brüsseler Gasthaus schießt Verlaine zweimal auf Rimbaud, trifft diesen aber nur an der Hand.
Verlaine geht wegen Sodomie und gefährlicher Körperverletzung 2 Jahre ins Gefängnis, wo er gläubig wird. Rimbaud vollendet seinen Gedichtzyklus »Ein Aufenthalt in der Hölle«, schreibt noch die Prosaskizzen »Illuminationen« und dann fast 20 Jahre seines Lebens nichts mehr. Hatte damit aber die Avantgarde erfunden.
Von Rimbaud aber stammt das Märchen vom allesmordenden Fürsten.
Es war einmal ein Fürst, der ärgerte sich darüber, dass er sich immer nur um die Vervollkommnung der vulgären Wohltaten gekümmert hatte. Er sah erstaunliche Umwälzungen in der Liebe voraus und ahnte, dass seine Frauen sich noch auf Besseres verstünden, als auf diese mit Himmel und Luxus versüßte Willfährigkeit. Er wollte die Wahrheit sehen, die Stunde der wesentlichen Sehnsucht und Befriedigung. Alle Frauen, die ihm zu Willen gewesen waren, wurden ermordet. Er befahl keine neuen zu sich, die Frauen kamen wieder. Er tötete alle Herren seines Gefolges nach der Jagd oder den Gelagen, alle folgten ihm weiter. Wie kann man sich doch berauschen in der Zerstörung, sich verjüngen durch die Grausamkeit? Das Volk murrte nicht.
Der letzte Satz der Geschichte hat mit all dem Morden scheinbar nichts zu tun und lautet:
Die gelehrte Musik fehlt unserer Sehnsucht.
Gelehrte Musik, dafür ist Herr Stockhausen zuständig.
Ist es nicht ungeheuer, was mir da eingefallen ist auf einmal? Das ist ja irre. Ich habe, wie gesagt, 10 Jahre üben für ein Konzert und das muss es sein. Und dann weg. Oh, schwere Kost.
Schluck Wasser?
Vielleicht. Ich muss ja gleich in den Saal, nicht?
Im Jahr 1987 richtet die amerikanische Sängerin Cher den Song Bang Bang ihres Ex-Mannes Sonny endgültig hin. Sie veröffentlicht eine Rock-Version des zarten Titels Bang Bang You Shot Me Down, die nichts mehr vom Verbrechen weiß, sondern selbst eines ist.
Und was wurde aus der Musik von Stockhausen?
Obwohl er sich 2001 für seine Aussagen entschuldigte, wurden alle Konzerte abgesagt.
Diese Sendung aber wird nicht abgesagt.
Darauf folgt ein Abspann.
Na gut. So, vielen Dank, alles Gute.
Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Browning. Mord, Verbrechen, Kunst von Andreas Ammer. Es sprachen Gefährlich Schön, Thomas Albus, Sabine Gietzelt, Xenia Tilling, Bijan Samani und der Autor. Die kunstvolle Technik, Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie, der höchst lebendige, aber unbewaffnete Autor. Die Leibstrafe der Redaktion, Martin Zein. Eine Produktion des mörderisch guten Bayerischen Rundfunks 2017.